Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der Adventszeit werden wir erinnert an das Wiederkommen Jesu zum Gericht in unsere Welt. Nachher werden wir das Lied singen, wenn wir die Kollekte einsammeln, das Lied Nummer 6 von Erasmus Alba, der es 1546 gedichtet hat und in dem es heißt: Der Teufel brächt uns gern zu Fall und wollt uns gar verschlingen all. Und Herr Christ, dem alten Drachenwehr, ach lieber Herr, eil zum Gericht. Am liebsten lassen wir solche Strophen weg. Als Christen glauben wir nicht an den Teufel und im Glaubensbekenntnis, das wir gerade gesprochen haben, kommt er auch nicht vor. Aber wir reden von der Vergebung unserer Sünden, unserer, meiner Schuld. In der Heiligen Schrift ist viel vom Bösen die Rede. Kriege, Gewalt, davon wird erzählt, Gewalt unter Menschen, ist der Hintergrund für vieles. Wer das selbst im Leben erlebt hat, der redet spätestens im Alter darüber. In der Regel waren es Kriege mit den unmittelbaren Nachbarvölkern. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war das die Lebenserfahrung von uns Deutschen. Es waren nicht nur Kriege gegen Polen und Tschechen, es waren auch Kriege gegen Dänen und Franzosen, Holländer und Belgier. Ich selbst gehöre, obwohl ich nun selber schon dabei bin, alt zu werden, zu der Generation, die das zum ersten Mal nicht miterlebt hat, die im Frieden aufgewachsen ist. Wir haben ja jetzt schon das Jahr 73 nach dem Ende des Krieges. Aber doch ist unser Leben auch geprägt gewesen von den 40 Jahren Kalten Krieges. Gott sei Dank ist es kein heißer geworden. Er drohte ja 1989. Doch vielleicht ermöglicht uns diese Erfahrung des heutigen, diese neue Erfahrung, eben eine Generation zu sein, die ohne Krieg aufgewachsen ist, den heutigen Predigttext anders zu lesen als die Generation vorher. Den Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja im 34. Kapitel und im 35. Kapitel. Nämlich, ich habe zuerst einmal festgestellt bei der Vorbereitung, da fehlt ja die Hälfte vom Text, nämlich das Kapitel 34. Das gehört eigentlich dazu. Es ist ein Kapitel, in dem vom Krieg die Rede ist. Sehr bildlich, vom Schwert, das vom Blut trieft, von den zerstörten Wüsten, verwüsteten Landschaften, die nach dem Krieg übrig bleiben, verwüstet, menschenleer, bewohnt nur von Raubtieren, Dornen und Disteln und Nesseln. Nur der zweite Teil des 27 Verse umfassenden Gedichtes wird uns heute am heutigen Sonntag vorgeschlagen, darüber nachzudenken. Es ist der hoffnungsvolle, frohe Text, in dem es heißt: Freuen sollen sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken die Steppe und blühen. Gleich der Narzisse soll sie blühen und frohlocken, ja, frohlocken und jubeln. Die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Saronflur. Jene sollen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes schauen. Stärket die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sage zu denen, die verzagten Herzens sind: Seid getrost und fürchtet euch nicht. Siehe, da, euer Gott. Rache zu üben kommt er. Er kommt, es kommt die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und hilft euch. Alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen und die Ohren der Tauben werden aufgetan. Alsdann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und der glühende Sand wird zum Teiche und das durstige Land zu Wasserquellen. An der Wohnstadt, wo Schakale lagerten, ist eine Stätte für Rohr und Schilf. Und dort wird eine reine Straße sein und heiliger Weg wird man sie nennen. Kein Unreiner wird sie betreten. Sie gehört seinem Volke, wenn es den Weg einherzieht. Und Toren werden nicht auf ihr herumirren. Dort wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird auf ihr hinaufsteigen. Keins ist dort zu treffen, sondern Erlöste werden darauf gehen und die Befreiten des Herrn werden heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude über ihrem Haupte. Freude und Wonne wird bei ihnen einkehren und Leid und Seufzen werden fliehen. Liebe Gemeinde, stärket die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Das sind schöne Worte. Dann aber steht dieser Satz: Siehe da, euer Gott, Rache zu üben kommt er. Es kommt die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und hilft euch. Und die folgenden Sätze dann wieder so schön. Da hat man den Eindruck, dieser eine Vers von Vergeltung und Rache, der gehört nicht hierher. Und doch ist er bei näherem Hingucken die Verbindung zu dem ersten Teil des Gedichtes, was ich noch nicht vorgelesen habe, was vom Kriege und der Verwüstung handelt. Man kann mit Rache und Vergeltung übersetzen, aber man muss es nicht. Man kann auch übersetzen: Siehe, euer Gott kommt, um euch Genugtuung zu verschaffen. Gott vollendet, er selbst kommt und hilft euch. Und dieses Wort hilft, heißt auf Hebräisch Yasha, und da steckt der Name Jesu drin, Yeshua. Auch im Kapitel vorher, wie gesagt, heißt es, denn der Tag der Rache des Herrn kommt und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Aber auch diesen Vers muss man nicht mit Rache und Vergeltung übersetzen, sondern es ist auch möglich, ihn so zu übersetzen. Denn es kommt der Tag der Genugtuung des Herrn und das Jahr, in dem vollendet und wiederhergestellt wird, Zion mit streitenden Worten. Da steckt das Wort Shalom drin, das wir kennen so als Begrüßung, was Friede bedeutet, Glück, Heil. Ein wunderschönes Wort. Und das wird hier in den deutschen Übersetzungen, auch in der neuesten Luther-Übersetzung, übersetzt mit Vergeltung. Es geht aber um Heilung. Um unser Heilwerden, unser seelisches Heilwerden, dass sich eine Wunde schließt, ohne dass eine Narbe zurückbleibt. Heilwerden nach schlimmen Ereignissen, indem mit Worten dem Verursacher dieser schlimmen Ereignisse vorgehalten wird, was er angerichtet hat. Und so wird mit Worten gestritten, denn der Verursacher des Bösen streitet in der Regel auch mit Worten ab, dass er die Ursache war von dem, was passiert ist. Und schiebt in der Regel dem Opfer die Schuld zu. Und wenn man dann sagt, nein, ich doch nicht, ist doch ganz eindeutig, du warst es, dann entsteht so ein Ping-Pong-Spiel. Du bist schuld, nein, du bist schuld. Da macht Gott nicht mit, liebe Gemeinde. Er ist kein Richter, der nur seine Ruhe haben will und darum jedem die Hälfte der Schuld zugibt und dann meint, da müssten die Leute sich wieder vertragen. Gott guckt genau hin und erwartet vom Schuldigen ein Eingeständnis. Nur so kann der Geschädigte Genugtuung empfinden und seine Seele wieder Ruhe finden. Und ebenso der Schuldige. Solange er sich herausredet und so auf der Flucht ist vor der eigenen Wahrheit, kann er nicht zur Ruhe kommen und sich so freuen, wie es hier beschrieben wird in den Versen 5 bis 8. Alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen und die Ohren der Tauben werden aufgetan. Es ist nicht nur organisch gemeint, sondern auch symbolisch. Dass Menschen, die bisher Augen hatten, um zu sehen, aber nicht gesehen haben, dass sie endlich sehen. Und Ohren, die hören können, aber nicht gehört haben, endlich hören. Dann heißt es weiter, alsdann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird jauchzen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor. Es geschieht etwas ganz Erstaunliches und darum sind Wunder möglich, dass Menschen, die bisher lahm herumgesessen haben, auf einmal anfangen, etwas zu tun, etwas Sinnvolles zu tun. Und Menschen, die bisher stumm waren und nie hier etwas gesagt haben, anfangen zu reden. Liebe Gemeinde, wie kommt es aber, dass sich diese Worte Rache und Vergeltung in die deutschen Übersetzungen eingeschlichen haben? Ich meine, weil unser kollektives Denken seit Jahrhunderten hinweg geprägt ist von diesen Kriegen, von dieser Gewalt untereinander, von Kriegen, wo das Schwert voll Blut troff, wie es hier heißt. Und da steckt dann auch immer, wenn Gewalt herrscht, entsteht die Sehnsucht nach Rache. Es dem anderen heimzahlen zu können, nach all dem Unrecht, was er uns angetan hat. Jesus aber redet von der Liebe zu den Feinden und erwartet Vergebungsbereitschaft von uns. Er möchte uns heilen und befreien aus diesem Teufelskreis der Gewalt und der Schuldzuweisungen. So nimmt er uns unsere Schuld ab. Daran denken wir gleich auch wieder bei der Feier des Heiligen Abendmahls. Er nimmt uns unsere Schuld ab. Das Päckchen, das wir zu tragen haben, und wenn es auch ein Paket ist oder wenn es ein ganzer Sack voll ist. Und so wehrt Jesus dem alten Drachen, dem Weiterreichen von Schuld und Schuldgedanken, Rachegefühlen, von Generation zu Generation. Er hat selbst, so sagt er, Genugtuung geleistet und damit allen Rachengefühlen den Boden entzogen. Und so heißt es, jeder stehe zu seiner eigenen Schuld und dann übergib sie Jesus. Sag ja zu deiner eigenen Schuld. Ganz viel machen wir ja gar nicht extra, sondern passiert, weil wir nicht genug Ahnung haben oder weil wir vielleicht gerade müde sind oder eben dich unkonzentriert oder jemanden übersehen, weil wir in Gedanken woanders sind. Wir denken ja meist nur an die Schuld, die wir absichtlich machen, im Bewusstsein auch gegen das gute Recht zu verstoßen. All diese Schuld dürfen wir Jesus übergeben und dann kann Wahrheit Raum gewinnen und auch Freude und Herzlichkeit sich ausbreiten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.